Unterschiedliche Wahrnehmungen, ein Mentalitätsmonster aus Korea und ausgerechnet Vukotic. Es gibt viel zu bereden. Jetzt in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen. Tor, Tor, Tor für Darmstadt.
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Es ist Sonntagmorgen nach dem ersten Ligaspiel des SV Darmstadt 98 gegen Holstein Kiel. Endstand 2:2. Und wieder dabei ist der Nick. Hallo Nick.
Guten Morgen in die Runde. Hallo.
Und der Jakob muss heute leider arbeiten. Dafür haben wir einen wunderbaren Ersatzmann, einen alten Bekannten. Der Jan Felber ist wieder da. Hallo Jan.
Ja, hallo euch beide. Schön, euch so früh schon wieder zu sehen. Es ist erst August und ihr seid wieder da. Alles gut. Ich freue mich.
Lasst uns also sprechen über das Spiel von gestern. Ich glaube, wir fangen an. Es gibt eine ganze Reihe von Personalien, an denen man das Spiel auch festmachen kann. Die erste Personalie gab es bereits kurz vor Spielbeginn. Da hat der Verein bekannt gegeben, dass Matej Maglica nicht zum Kader gehörte. Wurde angeblich im VIP-Bereich gesehen, also war wohl im Stadion, aber er gehört nicht zum Kader. Und ich tippe mal auch, dass wir ihn nicht mehr in der Mannschaft des SV Darmstadt 98 sehen werden. Wie seht ihr beide das? Also ist das die richtige Entscheidung oder würdet ihr gerade auch nach dem gestrigen Spiel sagen, Maglica muss unbedingt bleiben?
Ja, also ich kann bestätigen, dass er da war. Er ist mir nämlich beim Rausgehen direkt neben mir hergelaufen, also und mit Handy an der Ohr, am Ohr und in Zivil. Also er war im Stadion auf jeden Fall. Die Entscheidung, dass er jetzt gestern nicht gespielt hat, ist natürlich total verständlich. Wenn das so ist, dass er da verhandelt, und das tut er ja wohl, das ist ja Pfeifen, die Kaiserslauterer spatzen von den dortigen und auch hiesigen Dächern, dann ist das so. Es ist natürlich sportlich ein großer Verlust. Finanziell wird es wahrscheinlich ein kleiner Gewinn sein. Vertrag läuft ja noch ein Jahr. Insofern auch da zählt die Taktik. Kann ich das ein bisschen nachvollziehen, wenn man jetzt noch Gewinn erzielen kann, dann ist das sicherlich sinnvoll. Sportlich wird es ein Problem, glaube ich, schon durchaus ein bisschen geben, denn da gab es gestern in der Innenverteidigung doch durchaus ein paar Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Dazu kommen wir sicherlich später noch. Aber klar, wenn er jetzt, wenn er gehen will, Reisende soll man nicht aufhalten, dann ist das so. Wir werden ihn im Lilientrikot nicht mehr sehen, denke ich mal. Finanziell nachvollziehbar, sportlichen Verlust.
Ja, also ich sehe das ähnlich, Reisende nicht aufhalten. Aus seiner Sicht verstehe ich es überhaupt nicht, ehrlich gesagt, dass er nach Kaiserslautern geht. Ich hätte einen Erstligawechsel verstanden oder wenn er nach Split oder wo auch immer, was da so rumgeisterte, in den Gazetten hingegangen wäre. Aber das tut, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr weh, wenn er jetzt auch noch zu einem potenziellen Konkurrenten geht. Ich denke, dass dann aber zumindest mal in der Vereinbarung zwischen dem FCK und SV 98 drinstehen wird, dass er dann bei dem Auswärtsspiel, was wir ja ein paar Wochen am Betze haben, dann nicht für den FCK aufläuft. Das wäre so der letzte Abschiedswunsch, den ich hätte.
Ja, das halte ich für einen frommen Wunsch, aber ich glaube nicht, dass der FCK sich da noch einlassen wird. Ich bin auch gar nicht, also es wurde gestern ja auch nur kommuniziert, findet sich in Gesprächen, FCK wurde nicht gesagt, möglicherweise, nachdem sich das jetzt so eine Weile hingezogen hat, ich will da jetzt keine große Gerüchteküche anfeuern, möglicherweise gibt es ja noch einen anderen Verein. Das will ich jetzt nicht so zu 100% ausschließen, aber ja, ich finde auch, zweite Liga wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, wenn es tatsächlich der FCK werden sollte. Also lasst uns abwarten. Was ich so ein bisschen, skeptisch finde, ja, Maglica ist ein guter Fußballer, wahrscheinlich ein Ticken besser als Vukotic, was die Technik angeht. Aber erinnert euch bitte alle dran, der hat auch letztes Jahr ziemlich viele Böcke drin gehabt. Klar, hat 6 Tore gemacht, aber da waren auch echt einige Fehler drin. Ja, Vukotic ist, dass die Entscheidung ist also auch schon deutlich vor Saisonbeginn wohl gefallen oder zumindest im Sommer gefallen, ist die Nummer 1 oder der Innenverteidiger, linke Innenverteidiger neben Patrick Pfeiffer. Ja, und gestern hat er uns alle, glaube ich, ziemlich ins Schwitzen gebracht, der gute Vuko, ne?
Ja, also da muss man wirklich sagen, der stand wirklich völlig neben sich. Aber sind wir doch mal realistisch. Vuko hatte ein schwieriges letztes Jahr. Das hat ihn auch persönlich sehr, sehr getroffen, dass Matej Maglica ihm vorgezogen wurde. Und noch vor wenigen Tagen, vor wenigen Wochen hat er sehr offensiv gesagt, das war's in Darmstadt. Er kann sich nicht mehr vorstellen, hier zu spielen. Jetzt hat er den Schalter umgelegt durch einige Gespräche auch mit Florian Kohfeldt und Paul Fernie und hat sich jetzt eingelassen auf Darmstadt 98. Aber es fehlte halt anscheinend die Spielpraxis, das Selbstbewusstsein. Ich erinnere mich an wirklich sehr gute Spiele anfangs der letzten Saison von ihm. Davon war er weit entfernt. Mir ging es schon nach den ersten Minuten so. Es war ja zu erwarten, dass Kiel aggressiv presst auf unsere beiden Innenverteidiger. Und ich muss sagen, beide wirkten extrem wackelig von der ersten Minute an, geradezu nervös. Ich habe da wirklich kein gutes Gefühl gehabt von den ersten Minuten an. Und insofern war dann das, was in der neunten Minute bereits passiert ist, für mich keine Überraschung.
Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, warum diese Nervosität da war. Das waren ja auch nur Sachen, wo ich sagen würde, das kann man gar nicht darauf schieben, dass da so viele Neue gestern in der Mannschaft waren. Das waren wirklich Stockfehler, das waren Passfehler, da war unheimlich in den ersten 10 Minuten schon den Eindruck, das ist ja immer was anderes als Testspiele, das ist schon klar. Aber das Pressing von Kiel war schon aggressiv und wir haben uns da wirklich da absolut den Schneid abkaufen lassen in den ersten Minuten und sind dann aber auch noch selber durch diese Unsicherheiten und wirklich Pässe, die über 5 Meter nicht angekommen sind, das war schon echt ein bisschen verheerend. Und dann steht man da hinten in der letzten Reihe natürlich wie Patrick Pfeiffer und Alex Vukotic und diese Fehler von Vukotic vor dem 0-1 mit dem Pass, vor dem 0-2, weil da falsch gestanden hat, wobei ich da auch sagen muss, diese Flanke darf nie kommen. Also da muss Lannert wirklich den Fuß dazwischen haben. Der stand, glaube ich, 10 Meter weg von dem Flanken, ich weiß ja 20er, glaube ich, von Kiel. Also da ist der Fehler auch vorher schon definitiv passiert. Und klar, Vukotic ist aber für mich auch immer so irgendwie so ein Typ, der gibt dann halt auch nicht auf, sondern macht dann halt noch das 2-2 am Ende. Hört ihr mich noch? Ich bin jetzt irgendwie... Ah doch, jetzt alles gut. Der macht dann halt das 2-2, so ein bisschen eine Kultfigur mittlerweile in Darmstadt fast schon geworden. Der beißt dann halt drauf und ist neben Schuhen ja so ein Anker mittlerweile in der Mannschaft. Es wäre mir jetzt ein bisschen zu billig, das alles jetzt auf Vukotic zu schieben, diese 2 Gegentore. Er hat ja selber gesagt, er nimmt das voll auf seine Kappe, alles gut. Aber da sollte er sich jetzt nicht beirren lassen, sondern das wird schon, wenn das Zusammenspiel besser kommt. Aber am Anfang, das war so fahrig, also da hatte ich auch... Nach dem 0-1 sowieso, nach dem 0-2 auch. Ich hatte wirklich ganz schlimme Befürchtungen, dass das überhaupt nichts mehr wird.
Ich glaube auch, also Vuko braucht noch ein bisschen Zeit. Kohfeldt hat auch gesagt, wie sehr das an ihm genagt hat, dass er dann im vergangenen Herbst da plötzlich ausgebotet wurde. Nicht, weil er schlecht gespielt hat, sondern weil Magliza besser ist. Dass Vuko jetzt gesagt hat, er will nicht mehr in Darmstadt spielen oder sowas, so habe ich nicht gehört. Aber man hat ihm eigentlich immer, wurde immer auch dafür gelobt, wie ruhig er gehalten hat, obwohl ihm das so schwer gefallen ist, dass er da eben jetzt dann plötzlich nur noch linker Innenverteidiger Nummer 2 war. Aber... ja, also wie gesagt, ich glaube, er braucht ein bisschen Zeit und was halt Vuko auszeichnet, das fand ich so großartig, er hat wirklich, andere wären in sich zusammengebrochen und Vuko hat dann in der zweiten Halbzeit wirklich gut gespielt und dass er das 2-2 macht, ist natürlich irgendwie eine der Geschichten des Spiels, muss man sagen. Jan, du hast es angesprochen, Außenverteidiger Lannert, stimme ich dir völlig zu, die Flanke darf nicht kommen vor dem 0-2. Wir hatten vorher auch über Kleinhansel gesprochen in der letzten Folge mal, hatten so ein bisschen Bauchschmerzen. Die hat er, finde ich, über weite Strecken diese Bauchschmerzen nicht gerechtfertigt bis zur zweiten Halbzeit, als er einen fatalen, ich weiß nicht, so ein Dreiviertel Luftloch geschlagen hat im eigenen Strafraum und der Ball wirklich im Kieler Angreifer, ich glaube es war Hannes, bin mir auch nicht ganz sicher, vor die Füße gefallen ist und Schuhen da echt Kleinhansel den Arsch gerettet hat. Also ich finde tatsächlich auch, dass die beiden Außenverteidiger beide noch deutlich Luft nach oben haben. Seht ihr das ähnlich?
Ja, also ich war auch überrascht. Ich finde, Kleinhansel gehörte noch zu den positiveren Erscheinungen, bis auf seinen Bock in der zweiten Halbzeit. Massiv enttäuscht hat mich allerdings Noah Weishaupt, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat mir so ein bisschen für mich das verkörpert, was das Problem bei Darmstadt 98 die ersten 70 Minuten war, nämlich die Körpersprache, die Aggressivität. Ich habe sehr viel hängende Schultern gesehen, sehr viel Fragezeichen. Und ich habe mir gerade von Noah Weishaupt viel, viel mehr versprochen, weil ich ihn noch in Erinnerung habe, wie er beim FC St. Pauli gewirbelt hat. Und das fand ich, also die rechte Seite ist ein bisschen abgefallen im Vergleich zur linken. Furo hat auch nicht so gewirbelt, wie man das kennt, aber zumindest es ging alles, wenn was ging, über unsere linke Seite. Und da war ich schon sehr enttäuscht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wie gesagt, von Weishaupt.
Ja, dass es über links so viel ging, hatte ja viel mit Florian Kleinhans. So gerade am Anfang, da war er für mich noch wirklich einer der aktivsten Posten und mit Furukawa, der noch so eine kleine Unbekümmertheit da ausstrahlt, wie es dann auch Manolo Merks übrigens gemacht hat, als er dann eingewechselt wurde. Das hat dem Spiel schon sehr gut getan und die rechte Seite, da bin ich bei dir, Nick, das hat mir auch nicht gut gefallen. Da kam nichts durch, da war auch, da sind natürlich die Abläufe auch noch nicht so richtig. Das ist schon alles verständlich, aber es waren auch einfache kleine Fehler, die einfach nicht passieren, wenn, also die haben mit der Abstimmung ja nichts zu tun gehabt in dem Sinne, sondern das waren einfach Stockfehler. Das war schon ein Problem. Ich finde auch, also die Abwehr gestern, Florian Kleinhansel, jo, der Rest, da ist echt noch viel Luft nach oben. Und da muss auch Luft nach oben sein, wenn solche Sachen wie gestern eben nicht mehr passieren sollen. Und wenn das jetzt 3, 4 Spiele so geht, wir werden nicht jedes Mal nach einem 0-2 noch ein 2-2 machen, das muss man auch sagen. Und auch du hast es angesprochen mit dem Luftloch, was Noah Weißer, Quatsch, Kleinhansel dann geschlagen hat, da steht es 0-3 und dann ist das Spiel wirklich gelaufen. Also da muss man auch realistisch und ehrlich sein. Das hat mir nicht gefallen und dass es in der Abwehr so ein bisschen hakt, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Es waren eher die Abläufe in der Offensive, wo ich dachte, das wird ein Problem. Es sind ja bis zum Schluss auch so ziemlich alle eingewechselt worden. Man hat ja alles mal probiert, so ungefähr. Dass es da noch ein bisschen hakt, jo, aber hinten, das habe ich nicht gedacht, zumal die beiden Sechser noch da sind, die beiden Innenverteidiger noch da sind, als Gerüste mit Marcel Schuhen, das wupp, das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht.
Bei Noah Weishaupt, also stimme ich dir zu, Nick, auch so hängende Schulter, ein bisschen, dem hatten so ein bisschen Schneid abgekauft. Der hat ein paar Mal richtig auf die Socken bekommen und das hat ihm für mein Empfinden nicht so wirklich geschmeckt. Also das kennt er aus der Bundesliga nicht von St. Pauli, nicht von Freiburg. Letztes Jahr bei Hannover hat er Schwierigkeiten gehabt, auch verletzungsbedingt, muss man natürlich sagen. Aber ja, da muss er sich sicher noch ein bisschen an die zweite Liga gewöhnen und dann eben seine feine Technik, die er durchaus hat, auch nicht wegpacken, wenn er mal eben ein paar auf die Socken bekommt. Also da sehe ich auch noch Luft nach oben. Ja, ansonsten müssen wir natürlich auch über Finn Lakenmacher sprechen. Also vorweg gesagt, ich finde es ziemlich hart, was man teilweise über den Jungen hört und liest. Er ist unglücklich, das ist ganz klar. Er spielt, er engagiert sich, er lässt sich echt nicht hängen. Er ist ein Spieler des SV Darmstadt 98. Es gibt so viele Leute, die ihm wirklich komplett die Eignung sogar als Stürmer absprechen, die selber nie in der irgendwie höherklassig gespielt haben. Keine Frage, Finn Lagmacher hat gestern nicht gut gespielt. Hatte eine Szene, die man auch vielleicht mit einer anderen Bewegung ein bisschen besser hätte machen können. Aber ich würde mir wünschen, dass Finn Lagmacher ein bisschen fairer behandelt wird. Also, dass die Urteile nicht so vernichtend über ihn ausfallen. Der wird nicht Zweitliga-Torschützenkönig werden, anders als vorhergesagt in der Kristallkugel des Lilienblocks. Die wird da wohl sich ein bisschen getäuscht haben. Aber nein, Lagmacher wirklich sollte einfach fair behandelt werden. Spieler vom SV Darmstadt 98 und erinnert euch dran, dass Fraser Hornby auch 1,5 Jahre gebasht wurde und dann einer der besten Spieler wurde. So weit wird es wahrscheinlich bei Lagmacher nicht gehen, aber ja, gestern, wie gesagt, auch wieder ein unglücklicher Auftritt. Oder habt ihr auch was Positives gesehen?
Naja, also du hast ja mit allem recht, natürlich. Wir kennen ja die Tücken des Netzes und wie da kommentiert wird, das nimmt man zur Kenntnis. Ich hoffe, er nimmt es nicht ganz so zur Kenntnis. Es ist schon teilweise unfair, da bin ich bei dir. Aber wenn man jetzt mal zum rein Sportlichen kommt, dann war das gestern jetzt auch nicht gut. Also er hat von Anfang an gespielt. Ich habe gestern irgendwann gedacht, als Lee dann kam nach einer Stunde, ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht so eine Dennis-Undaff-Diskussion, dass Lee als Joker gut ist und von Anfang an nicht. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass Finn Lagmacher in der Startformation war. Das heißt für mich eigentlich, dass er im Moment die Nase vorne hat. Das ist die Logik, wenn einer in der Startformation steht und der andere auf der Bank ist. Das sehe ich so. Und dass Hoje Lee dann erstmal auf der Bank ist, das ist für mich das Ding, dass Lagmacher anscheinend vorne ist. Das hat er gestern nicht bestätigt. Lee hat das sofort bestätigt, als er reinkam. Da war dann doch ein bisschen andere Sprache drin. Das Tor, darüber müssen wir nicht reden, super gemacht, natürlich auch super vorbereitet von Schuhen und von Kai Klefisch. Aber Lagmacher hat für mich schon, ja, das Problem war, da kam halt auch, es kam ja auch nicht viel. Also die angesprochenen Probleme mit Noah Weishaupt, Lance Duivestien oder wie immer er sich ausspricht, lerne ich auch noch.
Dolvestein.
Dolvestein, okay, war dann auch nicht so der Vorbereiter dafür, Furu, der das immer wieder versucht hat, ein bisschen was reingebracht hat. Aber richtig glücklich war es nicht. Und wenn man halt als Stürmer in so einer Position steht, da kommt nicht viel, dann muss man den einen oder anderen halt auch vielleicht besser treffen und vielleicht auch reinmachen. Das hat Lee dann deutlich besser gemacht. Persönlich mag ich Finn Lagmacher unheimlich, der wirft sich rein. Jo, das stimmt, aber er hat jetzt auch doch einige Zeit schon gehabt, die doch ein bisschen gezeigt haben, dass er vielleicht jetzt nicht unbedingt der Startspieler in der zweiten Liga ist. Das muss ich schon sagen, so leid es mir tut für den Jungen. Und der Vergleich mit Fraser, ich habe es gelesen in der Kristallkugel, ich glaube, so weit kommen wir nicht, dass das dann heißt, am Anfang war es bei mir genauso und jetzt bist du Torschützenkönig. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich würde Lee auf jeden Fall vorne ransetzen jetzt und vielleicht ja den, der noch kommt, who knows.
Also die Kristallkugel für alle, die jetzt den Lilienblock noch nicht so gut kennen, einmal im Jahr gucken wir dort in die Kristallkugel und schreiben eine Saisonvorschau. Die ist manchmal ziemlich fantastisch aber es gibt auch schon Sachen, die eingetreten sind, also könnt ihr gerne nachlesen. Also viele haben gesagt, es ist unterhaltsam, ich will mich nicht selber loben. Insofern, ja, Nick, ein Wort zu Finn Lagmacher, ein gnädiges Wort vielleicht.
Ja, also ich will mich da ja auch nicht wiederholen. Ich werde nicht mehr ein großer Fan werden von ihm. Das ist einfach so. Und das meine ich jetzt wirklich auf das rein Sportliche natürlich bezogen. Und ich finde, man merkt einfach, dass er nicht den Speed mitbringt für die zweite Liga. Auf den ersten Metern entscheidet sich vieles. Und unser Spiel, wie es angelegt war, gerade mit einem tiefstehenden Block, teilweise von Kiel, vor allem in der ersten Halbzeit, ist darauf angewiesen, dass ein Dolvestein einen Stürmer auch mal tief schicken kann und der vielleicht auch mal seinem Gegenspieler 1-2 Meter abnimmt. Das wird mit Finn Lagenmacher nicht passieren. Das muss man einfach so deutlich sagen. Er ist auch gedanklich oft nicht schnell genug. Ich erinnere wirklich an diese eine Chance in der 12. Minute, die so ein bisschen eine Doublette war von dem Tor von Lee später. Er hat Zeit gehabt. Er hat Zeit gehabt. Da muss einfach ein Wumms kommen. Da muss ein Abschluss kommen. So viel Zeit hast du in der zweiten Liga nicht. Und deswegen, also ich gehe eh davon aus, dass die Spieler, die reinkamen mit Lee, dass die beim nächsten Auswärtsspiel in Dresden von Anfang an spielen. Ich bin mir ganz sicher, dass Lee von Anfang an spielt. Oder es kommt noch jemand anders. Aber ich bin eigentlich sehr sicher, dass Lee von Anfang an spielt. Es war ein ganz anderer Zug da. Ich würde da auch, selbst wenn noch nicht alles Gold war, Verkoyen nochmal erwähnen oder auch Manolo Merks, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Da können wir gleich nochmal im Detail drauf gehen. Mir geht's um diese Unbedarftheit, die plötzlich da war, dieses nicht so Verkopfte. Wir haben wahnsinnig, ich muss da auch jetzt nochmal Bezug nehmen auf die Diskrepanz zwischen den Einschätzungen zu diesem Spiel. Tim Walter hat ja in der Pressekonferenz gesagt, Darmstadt war tot. Florian Kohfeldt hat ein ganz anderes Gefühl gehabt, der mochte, das kann ich auch nachvollziehen, das Wort Tod in dem Zusammenhang nicht, aber zu sagen, wir sind inhaltlich die klar bessere Mannschaft gewesen, das finde ich ist nicht fair gegenüber Kiel, weil Kiel hat uns am Leben erhalten in meinen Augen und zu sagen, wir wären, ich zitiere, bei den Abläufen, bei der Struktur, beim Pressing, bei der Raumbesetzung überall besser gewesen, dem muss ich widersprechen. Klar, wir sind keine Ex-Profis. Wir sind vielleicht nicht in den Trainingsabläufen so drin, können nicht alles beurteilen. Aber erstens mal kackt hinten die Ente. Also es ist entscheidend, was hinten rauskommt. Und wir haben es in der zweiten Halbzeit hatten wir bis zu dem Lead-Tor keine einzige Chance. Wir hatten insgesamt nur, keine Ahnung, zwei, drei Chancen. Und da bin ich dann eher bei Vukotic, deswegen, das muss ich gar nicht sagen. Vukotic, der bei Sky ganz ehrlich gesagt hat, das war die schlechteste erste Halbzeit, seitdem ich in Darmstadt spiele. Und ich finde, ich hoffe, dass das in der Kabine anders beurteilt wird, das Spiel, weil man muss allerhöchsten Respekt zollen, bei 30, 35 Grad ein 0-2 gegen eine starke Mannschaft wie Kiel aufzuholen. Mentalität, Note 1, erst recht ab Minute 70. Aber wir müssen auch über die ersten 70 Minuten sprechen und die waren einfach schlecht.
Vielleicht hat Vukotic ja gemeint, dass das seine schlechteste erste Halbzeit war.
Nein. Es war ganz klar.
Aber war es mit Sicherheit, würde ich sagen. Ja, also ich stimme dir in weiten Teilen zu. Ich fand jetzt aber die erste Halbzeit tatsächlich auch nicht so katastrophal. Also ich fand schon, dass es gab die Fehler, die Lilien gemacht haben. Es gab noch eine dritte Chance, wo Schuhn so gerade noch aus kurzer Distanz den Ball abwehren konnte. Im Spiel gab es schon auch ein paar ganz gute Ansätze. Also jetzt so mit diesen Extremen da zu argumentieren, ja, finde ich ein bisschen viel. Tim Walter, Tim Walter liebt seine Spieler, sagt er immer, dann stellt er sie voll in den Senkel. Und ich glaube, Tim Walter in Darmstadt zu mögen, das wird irgendwie nicht möglich sein. Ich bin so glücklich, dass wir da einen angenehmen Trainer wie Florian Kohfeldt haben, auch wenn er vielleicht manchmal für den Geschmack vom einen oder anderen die Mannschaft zu gut bewertet. Aber mir sträuben sich da schon immer die Nackenhaare, wenn der ansetzt und dann auch Journalistenkollegen so runterputzt. Gott sei Dank, dass wir da Florian Kohfeldt haben, finde ich, für uns Journalisten, aber auch so im allgemeinen Umgang ist wirklich ganz anders. Aber ich weiß, dass die Spieler wirklich auch Tim Walter lieben. Also das ist, und seine Expertise ist unbestritten, nur im Umgang finde ich ihn sehr, sehr anstrengend. Ja, lasst uns aber noch mal kurz auf die Wende im Spiel kommen, und das war tatsächlich, war die Auswechslung nach einer guten Stunde.
Stefan, ich würde ganz gern den Jan nochmal zu Wort kommen lassen, weil mir das schon wichtig ist, also wie es zu solchen unterschiedlichen Bewertungen kommt, und wie siehst denn du das, Jan?
Ja, das ist, ich hätte mich jetzt auch ganz kurz noch gemeldet. Also ich bin auch kein Freund von Tim Walter, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne aber auch, ich habe mal lange mit Marvin Melem zu tun gehabt, der damals nach Hull gegangen ist, wegen Tim Walter. Und ich weiß, dass sehr viele Spieler sehr viel an ihm schätzen. Das ist, ich glaube, Tim Walter hat so ein bisschen ein Problem mit der Außendarstellung, vielleicht auch, weil er zu lange beim HSV war. Das mag sein, das färbt dann auch immer so ein bisschen ab. Ich war gestern, muss ich sagen, ich habe mir die PK angehört und war sehr irritiert von beiden Trainern, muss ich wirklich sagen. Also ich bin durchaus ein Fan der Analysen von Florian Kohfeldt. Ich konnte sie gestern auch nicht komplett teilen, muss ich sagen. Ich konnte das auch von Tim Walter nicht teilen über die ganze Zeit. Das hat mir gestern so ein bisschen Sorgen gemacht. Nicht, dass jetzt, also wenn journalistische Kollegen fragen, dann wird das oft gleich so abgebügelt. Das habe ich nicht verstanden und das finde ich auch nicht gut. Also muss ich sagen, also von Tim Walter sowieso nicht, aber auch von Florian Kohfeldt kam ja auch die Antwort, nein, er habe immer den Eindruck gehabt, dass seine Mannschaft das noch reißen will und dass sie zurückkommt. Den hatte ich überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, ich habe 70 Minuten, also ich sitze jetzt auch auf N3 mittlerweile als Privatperson, das war um mich rum, war das durchaus das Ding, tot, das Wort mag ich auch nicht, da müssen wir nicht drüber reden, aber es ist halt, das hat jeder schon mal gehört, nach jedem Spiel im Fußball, das sollte man nicht auf die Goldwaage legen. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt was wird. Also trotz der Einwechslung, da reden wir ja gleich drüber. Aber Kiel hatte das total im Griff. Und da bin ich bei Tim Walter. Der hatte wirklich, da hat er recht. Mit 75 Minuten hatten die das total unter Kontrolle. Und wenn das 3-0 fällt, ist das Spiel gelaufen. Und eigentlich ist es auch so gelaufen, wenn das 2-1 nicht fällt. Als es 2-1 gefallen ist, wusste ich, das geht 2-2 aus. Das, so arrogant bin ich jetzt mal. Aber diese Einschätzungen beider Trainer, muss ich sagen, die habe ich gestern nicht nachvollziehen können. Da hatte ich gedacht, wir haben hier ein Top-Spiel gesehen. Ja, das auf Champions-League-Niveau hier passiert ist, nee, das war es nicht. Kiel hat es im Griff. Und die letzten 20 Minuten, 15 Minuten, die waren dann super von Darmstadt. Gott sei Dank, gute Emotionen zurückgeholt, mit Moral zurück, alles richtig. Aber die 70 Minuten vorher waren nichts. Und ich finde das auch nicht so schön, dann Journalistenkollegen, also was Tim Walter da gemacht hat, da stecken wir alle nicht drin. Vielleicht ist es auch was Persönliches da mit dem Journalisten, das mag sein, aber der Rundschau-Kollege ist ja im Prinzip genauso abgebürstet worden von Florian Kohfeldt. Das ist den Ton, da sollte man mal drüber nachdenken.
Gut, dann versuche ich es nochmal. Die Wende, die Einwechslung, Lee und Verkoyen, vor allem Lee. Eine Stunde hat es gedauert, dann kam er und ich glaube, den ersten großen Auftritt hatte er nicht vor dem Tor, sondern als er Furukawa vom Platz getragen hat. Das ist, ich musste total dran denken. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch dran erinnert. Ja, Jan hebt gleich den Finger. Terence Boyd trägt Barış Artık vom Platz. Das war, glaube ich, gegen Dresden damals oder sowas. In der Saison, war das Spiel unter Kai-Peter Schmitz? Jetzt bin ich schlecht vorbereitet, dass ich nicht nachgeguckt habe, welches Spiel es war. Aber ich glaube, es war diese Partie. Wir können das auch gerne in den Notes zu dieser Ausgabe unten ergänzen. Also großartiges Bild. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Furukawa so begeistert davon war, dass er vom Platz getragen wurde. Aber es war super, dass es Bild für die Jahresrückblicke. Wir haben übrigens auch bei der Lilienblock Fotogalerie haben wir auch eine Aufnahme, wo man ihn zwar nur von hinten sieht, aber es ist, wie gesagt, ein Bild für die Jahresrückblicke, denke ich. Ja, und ansonsten war irgendwie mit Lee ein anderer Zug auf dem Feld, oder? Wie seht ihr es?
Ja, also Lee ist für mich so eine asiatische Version von Hulk Hogan. Ich weiß nicht, ich finde das so ein geiler Typ gewesen. Und meine Güte, überlegt euch mal, der kommt aus einem ganz, ganz fernen Land, aus einer ganz anderen Kultur, steigt in den Flieger. Eine Woche später läuft er am Böllenfalter auf und es ist er, ein Koreaner, der das Böllenfalter anzündet und zwar auch animiert hat, mit dem Publikum sofort in Austausch gegangen ist. Mentalität reingebracht hat. Also ich fand, das war großartig. Und das bei allgemein hin eher zurückhaltenden Asiaten. Also der ist ein Gegenentwurf. Das gefällt mir. Da muss man natürlich auch mal abwarten, wie das jetzt weitergeht. Aber 3 Ausrufezeichen hat er gesetzt insgesamt. Und da geht es sehr um Körpersprache. Und das ist ja das, was ich auch einfach sagen muss. Man kann mal einen schlechten Tag haben. Abläufe können nicht stimmen. Aber was man immer auf den Platz bringen kann, ist das Messer zwischen den Zähnen, die Mentalität. So ein bisschen ein Schuss argentinisches Schweineblut, sage ich jetzt mal. Auch wenn wir alle die Argentinier, glaube ich, nicht mochten bei der WM. Aber diese Mentalität zu zeigen, this is my house here. Das ist das Böllenfalter Darmstadt 98. Und das hat mir oft gefehlt in den ersten 70 Minuten. Ich mag es einfach nicht, wenn eine gegnerische Mannschaft das Tempo bestimmt und bei einem Auswärtsspiel sagt, wie wir zu spielen haben. Und so war es dann teilweise. Und mit diesem Wechsel, mit Lee, mit aber auch Manolo Merckx, um den nochmal zu erwähnen, kam eine andere Mentalität rein und das war dann ein anderes Spiel. Das hat mich auch wirklich emotional gepackt und da bin ich Lee wahnsinnig dankbar für.
Definitiv. Also es war ein anderes, das war der Change in dem ganzen Spiel, das auch ein paar Minuten gedauert hatte, aber es war eine andere Sprache drin. Das war definitiv so. Alles, was du gesagt hast, ist richtig. Der Mann ist hier fremd eigentlich erstmal, der muss sich einüben. Da werden auch sicherlich noch Taylor kommen, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber es war irgendwie in dem Moment, ich hatte auch den Eindruck, dass die Kieler irgendwie so ein bisschen Angst hatten vor dem, weil der war ja so groß wie der eine Innenverteidiger. Das war der vorher nicht unbedingt gewohnt. Gut, finde es auch nicht gerade so klein, aber irgendwie, die haben sich da die ganze Zeit angeguckt und auch so ein bisschen, hat er auch so ein bisschen gehakelt, hat sich auch mal fallen lassen und zupfen lassen und so. Und das sind so Sachen, die habe ich bei Finn Lagmacher nicht gesehen. Da weiß schon einer, was man machen muss als Stürmer. Und über das Tor müssen wir nichts sagen. Das war, hätte auch von Fraser Hornby sein können in seiner guten Phase definitiv am Ende. Das war genau so ein Schuss. Da gehört unheimlich viel Selbstvertrauen dazu. Und das macht mir Mut für die nächsten Spiele bei ihm. Und ich sehe den auch in Dresden ohne K-Block, wie wir ja wissen, der wird leer sein. Sehe ich den auf jeden Fall auch in der Startformation. Und da freue ich mich ein bisschen drauf. Muss sagen, das kann ein richtig guter werden. Und sehr gespannt drauf, was die Verpflichtung noch bringt.
Wen ich auch noch hervorheben möchte im Kontext mit dem Tor von Lee, ist Kai Klefisch, der ja auch hier oft gescholten wurde und der genau da gezeigt hat, was er kann, nämlich mit viel Energie, mit viel Power nach vorne gehen, den Ball nach vorne tragen. Der wird keine Chipbälle irgendwie spielen in die Spitze oder sowas, das ist nicht der Spiel, aber das ist genau diese Szene, den Ball hinten holen, nach vorne tragen, Power entwickeln und dann eben Lee einzusetzen. Also da fand ich auch wirklich, muss man explizit mal loben, das ist so der Kai Klefisch, wie man im Rauch und was er wirklich richtig gut kann. Ja, und dann haben wir noch das 2:2. Also ich glaube, Jan, du hast es gesagt, ich hatte auch das Gefühl nach dem 2:1, bis zum 2:1 habe ich auch gedacht, das wird nichts, und nach dem 2:1 habe ich gedacht, da geht noch was. Ja, und dann ausgerechnet Vuko. Also war wirklich ziemlich geil. Vorlage, Eckball, Dolvestein. Also Standard-Tor auch wieder. Also möglicherweise auch eine Waffe, die unter dem neuen Standardtrainer Emanuel Höhn jetzt immer mal wieder funktionieren wird. Schauen wir mal. Aber also ich habe mich sehr gefreut von Vuko. Wie ging es euch mit dem Tor? 2:2 gefreut habt ihr euch wahrscheinlich auch. Aber war es für euch auch folgerichtig?
Ja, ich habe mich wahnsinnig auch gefreut, gerade weil es wichtig ist, auch glaube ich für die Mannschaft, dass ausgerechnet Vukotić nach so einem gebrauchten Tag dieses Tor macht. Das macht ja auch was mit einer Mannschaft, das wird was mit Vukotić machen. Ich muss dir aber ehrlich sagen, bis zu diesem Zeitpunkt hätte ich heute durchaus eine Kritik an Emanuel Höhn loswerden wollen, weil ich finde, wir hatten 5:0 Ecken nach 15 Minuten. Wir hatten insgesamt 9 Ecken, glaube ich, und auch diverse Standards. Und ich fand das, was hinten rauskam, deutlich zu wenig. Ich war wirklich massiv enttäuscht, weil wir auch den Vergleich hatten mit Kiel. Da hatte ich bei jeder Standardsituation das Gefühl, ho, 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 ho. alle scharf reingezogen, immer gefährlich. Und ich sage immer, schieß die Dinger scharf, weil entweder kommt der gegnerische Verteidiger, kriegt und kann nicht gescheit abwehren, oder es entsteht immer Gefahr, wenn die Dinger scharf geschossen werden. Und unsere Standards waren teilweise entweder diese Luftbälle hinten lang auf Vukotic, das steht auch schon in der Zeitung übrigens, dass das kommt, und oder zu kurz, also wirklich zu kurz. Also dass es nicht mal vorne einen Fünfer erreicht hat, so ungefähr. Also ich fand, das war, also die Standards fand ich uferlos gestern teilweise. Dann gab es dann noch eine, in der zweiten Halbzeit eine, wo ich dachte, hoffentlich schießt die jetzt nicht Weißhaupt. Und er hat es dann leider Gottes auch hinters Tor irgendwo geschlagen. Es waren diverse Standards, wo ich sage, wenn so ein Spiel schon so läuft, nicht in unsere Richtung, dann müssen wir da tatsächlich eine Waffe draus machen. Und auch da schließt sich der Kreis wunderbar. 86. Minute, die erste vernünftige Standardsituation, Tor. Aber wenn wir jetzt mal über das, was in der Woche trainiert werden sollte, sprechen, dann müssen wir leider auch, finde ich, über die Standards sprechen.
Bin ich komplett bei dir. 5-0 Ecken nach 15 Minuten, da muss es eigentlich 2-0 stehen, mindestens. Das ist so die, wäre dann immer so mein Ansatz. Das war nicht gut. Ich erinnere mich an eine Ecke von Kiel, die wirklich so direkt auf den Innenpfosten, so in Brusthöhe ging, wo wir dann unheimliche Probleme hatten, da den überhaupt rauszuklären, weil Schuhn, glaube ich, gar nicht so richtig wusste, was er da machen soll. Der war wirklich einen halben Meter vor dem Tor dann gewesen. Also sowas kann man ruhig auch mal probieren. Das ist dann eine ganz andere Variante. Ja, das Tor natürlich selber, klar. Standard 2-2, das ist so Darmstadt-like. Dann irgendwann, Vuko, freut es mich unheimlich, dass er das gemacht hat. Also wenn er hochsteigt, ist das ein anderes Level, ja. Aber ich glaube tatsächlich auch, also da müssen wir gucken, wer die Ecken schießt. Das ist Ecken vor allem, das ist ja im Moment das Problem. Dolvestein und auch Weißhaupt, das war für mich auch nicht überzeugend. Da ist noch viel Arbeit bei Emanuel Höhn zu machen, wobei den einen hat er dann gut angeleitet, der dann auch zum 2-2 geführt hat. Deswegen jetzt mal kurz Schwamm drüber, machen wir das einfach mal, nehmen wir es mit. Aber auch da kann man noch sehr, sehr viel trainieren die nächsten Wochen und vielleicht auch mal nach einer Einheit noch mal eine halbe Stunde Ecken schießen, ist vielleicht auch keine schlechte Idee.
Aber es bleibt dabei, Standardtor in Darmstadt 1, Standardtor der Kiel 0. Ja, ansonsten wird, ich bin davon überzeugt, dass auch noch viel trainiert wird in den nächsten Wochen. Also weil auch wenn ihr jetzt die Einschätzung von Florian Kohfeldt teilweise kritisiert habt, er hat eingeräumt, dass da auch noch viel Luft nach oben ist und dass die Mannschaft bei weitem noch nicht so weit ist wie jetzt vor einem Jahr zum Beispiel, als sie eben eingespielt war. Also da muss sicher noch mehr kommen. Eine Sache habe ich noch auf, da interessiert mich auch eure Meinung nochmal ganz besonders dazu. Schiedsrichter. Ich fand den. Ja. Nee, sag dir mal zuerst.
Ich fand, das war also so ein Wichtigtour. Es war fürchterlich schon wieder. Ich weiß, ich werde da auch oft gescholten dafür, weil wenn alle sich so aufregen würden wie ich, da hätten wir bald keine Schiedsrichter mehr, auch im Jugendbereich. Das ist, also ich fand den aber wieder, der hat wieder in meinen Augen alles falsch gemacht, was du als Schiedsrichter falsch machen kannst, weil er stand im Mittelpunkt. Er hat sich aufgespielt, die ganze Körpersprache, dann seine philosophischen Abhandlungen, die den Spielfluss auch immer wieder gestört haben. Wenn einer so unglaublich viel Worte braucht und dann das Spiel unterbricht, die Spieler zu sich ruft, es war eine Nervensäge. Und er hat auch keine klare Linie gehabt, finde ich. Mal hat er es laufen lassen, mal hat er super kleinlich gepfiffen. Und man kann an dieser WM viel kritisieren im Sommer. Was mir gut gefallen hat, war die Leitung der Schiedsrichter, die einfach großzügig war. Und was haben wir für wundersame Heilungen bei der WM erlebt, dass Spieler, die kurz vorm absoluten Nahtod waren, wieder aufgestanden sind, weil einfach mal nicht die Pfeife im Mund war. Und gestern hast du gemerkt, war keine Linie drin und jeder hat mal so ein bisschen probiert, wie weit kann man gehen. Und die Kieler haben sich auch oft wirklich fallen lassen. Auch das wäre mir so, da hätte ich mir halt auch gewünscht, dass er früher sagt, hey Leute, hört einfach auf, nach 10 Minuten hier schon die Fallerei und dieses Zeitspielen. Also ich fand diesen Typen einfach echt schwierig.
Also was er richtig gut konnte, da muss ich sagen, da hat er sich auch anscheinend sehr gut drauf vorbereitet, war die Sekunden runterzuzählen, und einen hat er ja, glaube ich, von Kiel dann auch tatsächlich, der hat dann die 5 Sekunden gerissen. Ich glaube, er hat sich einfach 90 Minuten darauf konzentriert, dass alles so schnell ausgeführt werden muss, wie es ist, und den Rest hat er nicht mehr so richtig gesehen, muss ich sagen. Also hat mich auch echt ein bisschen genervt, gab gerade in der ersten Halbzeit ein paar Szenen, da ist dann, muss man schon sagen, für Darmstadt weniger gepfiffen worden als für Kiel, war tatsächlich so. Ich erinnere mich an eine Phase, Phase, da war 3-4 Mal hintereinander, wo er hätte pfeifen müssen, meines Erachtens nach, für Darmstadt, und dann fällt ein Kieler und das wird dann sofort gepfiffen. Das sind Sachen, die einfach in der Konsequenz dann nicht so richtig stimmig sind, muss ich sagen. Aber ich fand das mit diesem Runterzählen, das wird ja langsam affig. Also da wird ja jeder Spieler, die haben sich gerade hingestellt, haben den Ball in die Hand genommen, da kommt der schon, 5-4, ja, schnell, schnell, und hab dich. Also nee, Leute, so will ich Schiedsrichterei nicht haben. Souverän war das nicht, aber diese Regel hat er, glaube ich, zumindest mit einer Note 1 bestanden, dass er wirklich jeden zurechtgewiesen hat. Das hat er gut gemacht, den Rest nicht.
Also ich fand, für mein Empfinden hat er in einer sehr körperbetonten Partie sehr viel laufen lassen, aber dann, das habt ihr beide auch gesagt, war er nicht immer konsequent, also das war, lag auch nicht immer richtig. Ich kam nach dem Spiel in den PK-Pressekonferenzraum, da saßen zwei Darmstadt-Mitglieder, der eine meinte, oh, der Schiedsrichter, 12. Mann, und meinte ich, naja, so habe ich es nicht gesehen, und dann meinte der andere Darmstadt-Mitarbeiter, ja, und dieser Elfmeter, der war doch, dieses Handspiel, das war doch klar Elfmeter. Ich habe nochmal jetzt in den Zusammenfassungen geguckt, da wurde die Szene gar nicht gezeigt. Ich habe auch, also letztlich wird es der VAR gecheckt haben. Am Ende, und ich fand, da hat Florian Kohfeldt dann nach der PK, als die Kameras aus waren, nochmal gesagt, hey, der Schiedsrichter war jetzt irgendwie nicht spielentscheidend an dem Tag. Also deswegen auch da vielleicht so ein bisschen Gnade mit dem Schiedsrichter. Er hat auch gesagt, naja, so wie wir diese Zeit brauchen, um in die Saison zu kommen, brauchen das die Schiedsrichter vielleicht auch. Und ja, also überzeugend fand ich ihn auch nicht, aber ich glaube, es war auch kein entscheidender Faktor. Ja, unterm Strich, was machen wir mit dem Ergebnis 2-2? Also für mein Empfinden ist ein 2-2 nach einem 0-2 Rückstand für die Moral besser, als wenn man so mühsam und glücklich 1-0 gewinnt. Kann man was mitnehmen, ist aber angestachelt, ist gewarnt über die eigenen Fehler. Ja, also ich finde, man kann auf diesem 2-2 aufbauen. Wie seht ihr es?
Steile These, Stefan. Also ein Unentschieden besser als ein Sieg, so weit gehe ich jetzt nicht. Ich hätte das schmutzige...
Nee, so habe ich es nicht gesagt. Ne? So habe ich es nicht gesagt.
Sondern das schmutzige 1-0 hättest du lieber gesehen?
Oder? Ich glaube tatsächlich, dass ein 2-2 an dem Punkt die Mannschaft nicht in Sicherheit wiegt, sagt, ach, ist ja alles gut gegangen, super, wir haben noch gewonnen, was wollt ihr? Sondern schon auch sagt, boah, ihr habt Glück gehabt, dass ihr da noch zurückgekommen seid, aber ihr habt gesehen, ihr könnt zurückkommen. Also ja, diesen Effekt finde ich besser.
Hast du recht. Und ich glaube, auch für den Kopf wäre es jetzt einfach kacke gewesen. Wir haben ein super schweres Auftaktprogramm. Dresden wird trotz gesperrten K-Block kein Zuckerschlecken. Gelten ja so ein bisschen als der Geheimfavorit der Liga. Mal abwarten. Sind ja schon einige gestolpert, die angeblich Geheimfavoriten waren jetzt am ersten Wochenende. Wir haben Dresden, wir haben Hannover, wir haben Kaiserslautern, und jetzt stellt euch vor, wir hätten da gestern 3-4-0 verloren, was durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Das wäre einfach da hättest du gleich mal ein Päckchen gehabt. Und ich bin da auch nicht so, ich wäre da vorsichtig mit so Aussagen, naja, wir haben ja Zeit, man muss sich erst finden. Ich erinnere daran, wie schwierig da der Start mit Thorsten Lieberknecht war. Und wenn du dann 3-4 Niederlagen am Anfang hast und da unten drin stehst, ist die Kacke am Dampfen. Du hast heutzutage keine Zeit mehr. Die hast du einfach nicht. Punkt. Und deswegen ist dieser Punkt vielleicht Gold wert. Wir werden alle schlauer sein nach dem Dresden-Spiel. Aber für den Kopf, für die lange Trainingswoche jetzt, ist es extrem wichtig. Und ich zitiere da jetzt auch mal Florian Kohfeldt, der ja auch gesagt hat, wir sind noch lange nicht fertig. Aber es braucht Glauben und dann kann Großes entstehen. Und ich finde, damit könnte man doch ganz gut in die Woche jetzt gehen.
Ich glaube, das Hauptproblem im Moment ist tatsächlich, und das sehe ich ähnlich wie du, Nick, Zeit ist da nicht. Und deswegen ist der Punkt sicherlich, also 1-0 wäre mir lieber gewesen, egal wie, als ein 2-2. Da widerspreche ich dir, Stefan. Ungern, aber ich tue es. Nein, also der Punkt ist in Ordnung, weil, wie gesagt, es geht um die Moral, es geht um die Einstellung. Das war schon okay. Ich habe nur so ein bisschen, das habe ich auch vor der Saison gesagt und auch viele andere haben mir das so zugetragen, wir haben halt eine komplett neue Mannschaft, die sich finden muss, und das ist ein Prozess. Und wenn wir dann aber plötzlich nach 3, 4, 5 Spieltagen dastehen und haben halt 3, 4 Punkte auf dem Konto und sind dann irgendwie auf 14, 15 oder so, dann kann das eine ganz blöde Entwicklung nehmen. Und das ist das, wovor ich ein bisschen Angst und Respekt habe, dass man dann plötzlich so Prozesse, die im Moment auf einem guten Weg sein mögen, nicht mehr machen kann, weil man plötzlich panisch wird durch die Realität, die durch die Tabelle nun mal abgebildet wird. Und ich glaube, das angesprochene Auftaktprogramm ist knackig. Vielleicht gewinnt Darmstadt nächste Woche 3-0 in Dresden, dann reden wir auch wieder ganz anders, aber vielleicht geht es auch in die andere Richtung. Und ich glaube, diese Parallele zu 24 würde ich noch nicht ziehen. Das war, glaube ich, ein bisschen eine andere Situation auch einfach. Aber auch da war durchaus eine Mannschaft, die sich noch finden muss. Und wir haben 70 Minuten gesehen, was passiert, wenn eine Mannschaft, die sich finden muss, gegen eine Mannschaft spielt, die eigentlich richtig gut eingespielt ist. Und das wird bei anderen Teams genauso sein. Also dieser Zeitfaktor, klar brauchst Zeit, aber es darf auch echt nicht zu viel Zeit dauern. Es braucht auch mal Erfolge. Und den hatten wir gestern mit dem Punkt. Das muss ich sagen, das ist halt das Schöne, dass man plötzlich merkt, es geht, obwohl wir noch nicht so ebenbürtig waren. Vielleicht gestern, Kiel war meines Erachtens nach die reifere, bessere Mannschaft auch. Aber trotzdem hat man den Punkt geholt. Das sollte man mitnehmen. Und aber auch nicht mehr. Also der Punkt ist gut. Der muss jetzt wieder veredelt werden, weiter, da müssen wir nicht drüber reden. Aber bitte, bitte in den nächsten Spielen jetzt nicht irgendwie 2-3 und dann sagen, geil, wir haben nach 0-3 noch 2-3 und das wird das nicht. Also wir müssen schon gerade am Anfang doch mehr punkten, als manch einer sich das denkt, damit nichts passiert. Und dann passiert gar nichts mehr in der Saison, da bin ich ziemlich sicher, dann landen wir irgendwo zwischen 5 und 11, was weiß ich, ist ja gut. Nach oben schauen wir mal, gucken wir mal, aber nicht nach unten. Und ich glaube, da muss man jetzt erstmal hingucken, ja. Und da muss ich einiges noch finden. Das haben wir ja jetzt ausgiebig diskutiert.
Ja, der Zeitfaktor, Jan, damit hast du ein gutes Stichwort gegeben. Wir wollten ja eigentlich nicht so lang sein mit unseren Folgen. Jetzt sind wir ich habe vorhin auf die Uhr geguckt, da waren wir bei 25 Minuten, jetzt sind wir fast wieder bei 40 Minuten. Aber es war trotzdem für meine Empfinden so kurzweilig, deswegen sind wir jetzt auch wieder so lang geworden. Mir bleibt jetzt auf jeden Fall noch was immer unterkommen muss, ist natürlich der Aufruf, unterstützt uns, abonniert uns, werdet Ehrenhainer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen, damit wir hier diese Sachen machen können, damit wir vielleicht auch wieder ein Event machen können im Herbst, was wir angedacht haben. Deswegen, wir brauchen eure Unterstützung, damit wir das auch hier so weitermachen können. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur, mich zu bedanken. Zunächst mal bei dir, Jan, dass du hier eingesprungen bist. Sonntagmorgen ist jetzt auch nicht die geilste Zeit.
Dankeschön. Da habe ich kein Problem. Also alles gut. Besser früh als spät bei mir immer, weil dann habe ich den ganzen Tag noch zur Verfügung. Und es ist mir, ganz ehrlich, ist mir immer eine große Freude, mit euch zu plaudern. Und ich glaube, die 40 Minuten, also ich habe sie jetzt auch nicht so empfunden und das ist immer ein gutes Zeichen. Also wenn Zeit schnell vergeht, ist es super und es macht Spaß und ich tausche mich da super gerne aus mit euch. Jederzeit gerne wieder.
Vielen, vielen Dank für die netten Worte. Ja, und Nick, auch dir vielen Dank. Bist du noch in Darmstadt oder bist du schon auf dem Weg zurück?
Ich bin in Darmstadt und ich bin auch stolz, dass ich gestern einen 40. Geburtstag nicht im Huckebein habe enden lassen, sondern rechtzeitig, auch weil ich wusste, dass heute Morgen aufgezeichnet wird, hier bin. Und ja, es hat sich gelohnt, es hat auch, kann ich nur zurückgeben, Jan, macht immer sehr viel Spaß, gerade in dieser Konstellation mit dir, echt super.
In diesem Sinne, euch allen noch eine gute Zeit und wir hören uns nach dem Dresden-Spiel. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgeflogen, Tor, Tor, Tor für Darmstadt!